Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute mal im Büro, übrigens in meinem Einzelbüro, damit ich ja auch alle Kontaktbeschränkungen einhalte. Mir gegenüber sitzt Nicolas Katzung, Immobilienredakteur bei einer Zeitung namens Handelsblatt. Nick, herzlich willkommen.
Ja, hi, grüß dich, Andy. Danke für die Einladung und für die Teilnahme. Freut mich.
Ich danke dir, dass du mich hier nicht alleine lässt. Es ist gefühlt Jahre her, dass ich mal irgendwie Personen aus der Immobilienwirtschaft physisch gesehen habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich zumindest mit so einem gestochen scharfen Bild heute sehen darf. Zum ersten Podcast, also Prop Talk in diesem Jahr. Du bist sozusagen, du kannst keinen Scheiß erzählen heute, ja, weil du legst die Messlatte erst für das Jahr 2021.
Ah, das kommt mir entgegen, das ist super. Bin ich die Premiere sozusagen, perfekt.
Mir kommt das auch entgegen. Wir haben heute, du bist ja bereits der dritte Medienvertreter, mit dem wir in dem Rahmen sprechen dürfen. Und ich habe festgestellt, ich darf nicht allzu frech sein in diesem Setting, weil ich ja mit euch irgendwie auch noch arbeiten muss. Und wenn ihr mich irgendwann ignoriert, dann kann ich meine Agentur wieder zumachen. Deswegen kann ich dich schon mal darauf vorbereiten. Ich bin heute der kuscht.
Gut, dann kann ich ja frech sein.
Du kannst frech sein, ich kann es eh nicht ändern, genau.
Sehr schön.
Super, Nick, bevor wir Gas geben und loslegen, lass uns doch mal kurz auf deinen Lebenslauf schauen. Du hast nämlich eigentlich, könnte man sagen, was ganz Vernünftiges gelernt. Ja, also das heißt, als du an der DHBW studiert hast, Immobilienwirtschaft, gleichzeitig noch deine klassische Bankkaufmann-Ausbildung gemacht hast, dann warst du auf dem besten Wege, in die Immobilienfinanzierung zu gehen, hast danach noch als Finanzberater bei der BHW Bausparkasse gearbeitet und erst danach hat es dich in die Kommunikation, in die Pressearbeit verschlagen, also in die klassische PR und danach bist du in den Journalismus. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal asynchroner Lebenslauf eigentlich.
Ja, vielen Dank. Sehe ich auch so. Ja, wie sich manchmal dann die Dinge entwickeln, ne? Also mit was Vernünftiges gelernt, würde ich auch so sagen. Also ich bin sehr froh, diese Ausbildung gemacht zu haben. Damals hieß es ja noch Berufsakademie Mannheim und nicht duale Hochschule. Fand ich super, das System mit der Kombination aus Ausbildung, also was Praktisches und was Studieren. In dem Wechsel immer im quartalsweise sozusagen, das war echt gut, weil ich nach der Schule nicht so richtig Lust hatte und nach dem Zivildienst dann wieder zur Uni zu gehen, da nochmal zu lernen, jahrelang, also theoretisch unterwegs zu sein. Ich wollte was Praktisches machen und was Praktisches auch lernen und das ist geglückt. Und ja, ich sag mal so, warum ich danach dann da nicht weitergemacht habe, so konsekutiv mit Finanzthemen, lag vor allem daran, dass ich in der Zeit fertig wurde, wo es meinem Ausbildungsunternehmen nicht ganz so gut ging. Das war die Hypo Vereinsbank und war in der Zeit, wo die Abspaltung stattfand an die Hypo Real Estate. Naja, da herrschte im Grunde Einstellungsstopp, ja? Und ich war einer der Leidtragenden und hat dann wenig Lust gehabt, dann dort bei der HVB im Grunde so ein das Problem dann zu haben, eventuell überall eingesetzt werden zu können, an einem Bankschalter, in irgendeiner kleinen Filiale, in irgendeinem kleinen Örtchen. In der Pampa, das wollte ich jetzt nicht unbedingt das Risiko eingehen und dachte, komm, nee, du findest was anderes. Dass es dann noch ein Jahr lang als Finanzberater, dass ich da noch gearbeitet habe als solcher, war jetzt auch, nicht sagen jetzt bewusst ausgewählt, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass ich ja so ein paar andere Dinge nicht realisiert haben. Ne? Und also es hätte zu der Zeit vieles werden können, wenn ich ehrlich bin. Als junger Mensch mit einem recht guten Abschluss, mit praktischer Erfahrung, stehen ja im Grunde viele Dinge offen. Ich war flexibel, also ich habe auch Gespräche, Bewerbungsgespräche gehabt, jetzt zum Beispiel im Einzelhandel, im Controlling, bei Immo-Unternehmen, als Assistent von einer Geschäftsführung bei einer führenden Wirtschaftszeitung in Deutschland, also alles so irgendwie so hautnah erlebt und ganz nah dran gewesen und es hätte auch gut funktionieren können. Es hat nicht geklappt aus diversen Gründen. Einmal wollte ich dann nicht am Ende, weil die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Und einmal halt, glaube ich, wollten die mich nicht aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erfahren habe. So, und dann, ja, wie es dann so ist, manchmal Umwege. Man überlegt sich, hey, was kannst du denn, oder ja, doch, was kannst du noch außer Betriebswirtschaft und Bank und Finanzen und Zahlen? Was macht dir denn noch Spaß? Und dann kam ich irgendwann zum Thema Schreiben. Und über 2, 3 Praktika, auch bei einer lokalen Zeitung hier in Wiesbaden, schnell gemerkt, das ist es irgendwie, es macht Spaß. Und genau, und dann auch über eine PR-Agentur, das nochmal ein bisschen in der Praxis dann ausgelebt. Ja, und dann klopfte irgendwann, beziehungsweise sah ich dann, wie die Immobilienzeitung jemand gesucht hat, der das Fachwissen mitbringt und bestenfalls auch noch natürlich die journalistische Seite, die ich mir dann jüngst angeeignet habe sozusagen und erfahren habe, dass es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und diese Kombination, die hat einfach gut gepasst. Und ja, so kam ich zur EZ und entsprechend auch zum Wirtschaftsmedium und blieb da dann entsprechend auch sehr lange, weil ja, das hat auf vielen Seiten gut funktioniert, sagen wir mal so.
Genau. Sehr lange sind genau, also exakt 14 Jahre, fast auf den Tag genau, bist du der Immobilienzeitung in Wiesbaden treu geblieben. Im September letzten Jahres bist du dann zum Handelsblatt aufgebrochen, hast ein neues Kapitel aufgeschlagen. Aber ich möchte noch mal kurz erklären, warum asynchroner Lebenslauf. Es ist ja so, dass viele Journalisten eher genau den gegenteiligen Weg einschlagen und nach dem Journalistus-Ausflug in die PR gehen. Du hast es genau umgedreht gemacht. Und viele PR-Berater werden irgendwann Finanzberater, weil sie halt anfangen, Geld verdienen wollen, zu wollen. Du hast genau das Gegenteil gemacht. Also du hast dich, den Lebenslauf gesehen habe, dachte ich mir, okay.
Ja, kannst mal sehen, Geld spielt für mich keine Rolle.
Offensichtlich bist du nicht korrumpierbar, was uns auch zu deinem Job führt als Handelsblatt Immobilienredakteur. Ich habe eine Sache, die mir noch sehr negativ aufgefallen ist. Du bist Werder Bremen Anhänger. Dafür kannst du ja erstmal nichts. Aber wie kommt man denn aus Wiesbaden nach Werder? Ja. Also das ist ja schon, das liegt nicht auf der Hand. Ist Otto Rehhagel daran schuld?
Nein, gar nicht. Ich muss auch, es ist immer wieder erklärungsbedürftig, aber mache ich gerne. Ich habe auch keine Verwandtschaft, nichts, was mich irgendwie jetzt mit Bremen oder Werder da verbindet. Im Gegenteil, also ich habe in der Familie Frankfurt-Fans wahnsinnig viele, mein Vater ist sogar Karlsruhe-Fan. Also ich hätte eigentlich irgendwas so Richtung Rhein-Main und Süddeutschland werden müssen, wenn es danach geht. Ich habe mich dagegen entschieden, wobei du weißt ja, wie es ist, ne? Du bist ja auch Fußballfan. Du suchst dir keinen Verein aus, der Verein sucht ja dich aus. Und so ereilte mich auch das Schicksal, dass mich das Nordlicht aus Bremen offenbar ausgewählt hat. Also ganz einfache Erklärung. Ich weiß noch ganz genau, ich saß bei meinen Eltern als kleiner Bub vor dem Fernseher, habe Sportschau geschaut, Samstagnachmittag. Und da lief, ich weiß es noch, Werder gegen Bayern. Ja, und aus irgendeinem Grund fand ich die Trikots von Werder, die grün-weißen Trikots, cool und schöner als die rot-weißen von Bayern. Ich bin so heilfroh, dass ich dieses Faible für grün hatte und nicht für rot. Also sorry an alle Bayern-Fans, kenne ja auch ein paar. Aber ja, und so kam das dann. Und seit dann mittlerweile, ja, ist jetzt 32 Jahre her, man ist alt geworden, hat sich diese Liebe zum Fußball und zu meinem Verein Jahr für Jahr erhärtet und kannst du nicht anders sagen.
Gut, ihr seid ja sogar zwischendrin Meister geworden, das blieb anderen Verein.
Ja. Willst betonen.
Ja, genau. Mehrfach. Und es gab eine glorreiche Zeit. Die hatten viele Vereine, aber nicht jeder davon ist Meister geworden. Was du aber gemacht hast, weil wahrscheinlich in Wiesbaden auch so ein bisschen der Austausch zu anderen Fans gefehlt hat, du hast einen eigenen Fanclub gegründet. Ja. Und weil ihr nicht genug Werder-Fans gefunden habt, mussten auch deine Familie herhalten für die Vereinsgründung. Das fand ich auch sehr amüsant.
Ja, du bist gut informiert. Ja, also da kenne ich ja nichts. Ne? Also ich dachte mir irgendwie nach den schweren Jahren, die ich als Werder-Fan die letzten Jahre durchlebt habe, ich muss irgendwas muss ich machen. Ich muss irgendwas ändern und habe dann dieses Fan-Dasein institutionalisiert und habe dann mit den wenigen Werder-Fans, die ich kenne, die ich jetzt ein bisschen näher kenne, es sind wirklich 2 in Wiesbaden. Viel mehr kenne ich auch gar nicht, also das ist krass. Und habe denen gesagt, hier Leute, wir müssen irgendwas machen. Lass uns da mal einen Fanclub gründen, einen Verein, damit wir uns so einen Verein supporten. Ne? Das ist ja völliger Schwachsinn, aber aus der Ferne, ja. Aber es musste sein. dachte ich mir, die waren dann auch begeistert relativ davon. Und dann brauchst du ja für einen eingetragenen Verein, brauchst du ja 7 Gründungsmitglieder. Wir waren also zu dritt. Also war die Überlegung, hey, lass uns doch unsere Freundinnen und Frauen damit engagieren, ob sie wollen oder nicht, ist egal. Die waren also mehr oder weniger auch bereit dazu. Und da fehlte noch ein 7. Mitglied. Und ich dachte mir, ach komm, mein Sohn, der war damals, lass mich lügen, 2. Der kann sich nicht wehren. Der wird jetzt auch Gründungsmitglied von dem Wiesbadener Werder Fanclub Grüne Lilien. Genau, ja. Musste sein. Mal gucken, ob er mich dafür hassen wird in ein paar Jahren.
Das kommt ein bisschen auf die Pubertät an, wie sie verläuft. Aber genau. Ja, mitgegangen, mitgefangen. Exakt. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, aber ich glaube, wir müssen mal zum Inhaltlichen kommen. Du bist im September zum Handelsblatt übergegangen. Das Handelsblatt hat sich jetzt mal aus meinem Draußenblick sehr stark im Immobilienjournalismus entwickelt. Das heißt, während natürlich deine Vorgänger, ein sehr renommierter Rainer Reichel, Anne Viktorin und Co., immer sehr nah dran waren an der Branche, haben sie doch am Ende des Tages eher, ich sag mal, über die klassischen Konsumententhemen berichtet, Kaufpreise für Eigentumswohnungen, Mieten und Co. Das ändert sich aber derzeit und mit deiner Personalie kann man sagen, ist dieser Änderung hin zu vielleicht auch einer Fachberichterstattung für unsere Branche mehr Schwung verliehen worden. Was genau habt ihr vor oder wie sieht die Entwicklung aus?
Also hast du richtig beobachtet, da tut sich was beim Handelsblatt, sowohl personell, dass das Immobilienteam gewachsen ist. Es waren genau Rainer Reichel, Anne Viktorin, der Rainer Reichel ist ja nicht mehr da, dann gab es einen Nachfolger, der Matthias Streit, der ist auch nicht mehr da, dann gab es eine Nachfolgerin für den Matthias, die Kerstin Leitl. Und darüber hinaus eben noch 2 weitere, einer bin ich, das andere ist mein Kollege, der Lars French. Und wir haben vor einem, ja, jetzt knapp ein halbes Jahr her ein neues Produkt, ein digitales Produkt auf den Markt gebracht, nennt sich Handelsblatt Inside Real Estate, also ein Newsletter letztendlich, Fachbriefing für die Branche. Fachbriefing sagt ja schon, da geht es ja ums Fachliche, also eine B2B-Ausrichtung. Alles, was im Grunde die Verbraucherthemen sind, werden auch weiterhin bespielt. Die finden primär im Blatt statt. Und online natürlich auch. Der Newsletter ist in der Tat für die Profis da und dafür entwickelt. Und wir sind im Grunde immer noch dran, den zu entwickeln, weiter zu entwickeln, besser zu machen. Ist viel mit Versuch und also ausprobieren und versuchen und testen hat es damit zu tun und schauen, was funktioniert nicht. Da sind wir also noch in der frühen Phase. Aber ja, da steckt viel Energie drin, ist eine strategische Entscheidung vom Handelsblatt und ich sag mal so, das ist noch nicht zu Ende. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber das Immobilienthema steht ganz oben auf der Agenda, das ist richtig.
Ja. Also sollte ich jetzt, wenn ich für ein Immobilienfachmedium jeglicher Couleur arbeiten würde, aufpassen, dass ich nicht vom Handelsblatt links überholt werde.
So ist es. Nein, also so schnell geht es jetzt nun auch nicht. Ich weiß ja, was du anspielst. Also ich glaube, was wir nicht können, ist zum Beispiel, ich nenne es jetzt beim Namen, die IZ ist ja das führende Fachmedium, die zu ersetzen. Also das wird uns schwer gelingen. Wir können ein Add-on sein. Wir können auch Mehrwert liefern. Aber wir können nicht die IZ nachahmen, abbilden in unserem Newsletter. Das ist allein schon von der personellen Aufstellung her uns zumindest momentan nicht möglich. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie wir unseren Lesern und der Branche darüber hinaus noch Mehrwert stiften können. Und da haben wir ganz gute Ideen und auch schon umgesetzt und auch ein paar weitere Ideen. Und also ich bin gespannt, was da noch kommen wird und wie auch die Resonanz ist. Es ist ja wirklich, wie gesagt, viel mit ausprobieren. Ich stehe im wahnsinnig engen Austausch und in einem dichten Austausch mit vielen Leuten aus der Branche und finde es total spannend, wie denn die auch darauf reagieren. Ne? Also das ist durchaus konstruktiv, kritisch und das macht total Spaß, einfach an diesem Produkt zu arbeiten und man hat Ziele vor Augen und so ein Setting und daran zu werkeln, das ist echt, das ist cool. Und da sind wir mittendrin.
Ja, das klingt auch tatsächlich furchtbar spannend. Ihr seid in einer innovativen Entwicklung mittendrin und du hast es gesagt, viele schauen euch zu, viele sind sehr interessiert, ich gehöre dazu. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich bin ja Podcast-Fan, so wie du im Übrigen auch, ihr habt euch eine Kooperation gesichert mit einem Podcast, den ich besonders schätze, der Michael Vogtländer und Hauke Wagner, die machen zusammen ihren 1A-Lage und die zweite Staffel wird exklusiv vom Handelsblatt präsentiert. Das fand ich, das war ein smarter Move. Okay. Wie kam es denn dazu? Vielleicht können wir da kurz drüber reden.
Ja, gerne. Ja, also im Grunde, wie kam es dazu? Recht simpel. Ich wurde gefragt, ne, von den beiden, von dem Michael Vogtländer, wie es denn aussieht, ob wir in irgendeiner Art und Weise kooperieren können. Und ich kannte den Podcast auch. Also hast du ja gesagt, ich finde Podcasts eigentlich eine coole Sache. Das heißt eigentlich, ich finde es irgendwie super, dass ich ja in jeglicher Situation, in der ich mich befinde, wenn ich Bock drauf habe, mir was aufs Ohr zu legen zum Beispiel, ne, dann kann ich mir, es gibt ja so eine riesen Auswahl mittlerweile auch bei Immobilienthemen, kann ich mir was aufs Ohr legen und interessante Dinge dadurch erfahren, so nebenbei. Ich mache sowas immer ganz gerne mal nebenbei bei anderen Tätigkeiten. Und so, also ich bin dafür affin sowieso gewesen für Podcasts und dann kam der Vorstoß von dem Michael Vogtländer und dachte ich, cool, mal drüber nachdenken, wie wir es machen könnten. Es gab so ein paar, wie soll ich sagen, Dinge, die wir klären mussten. Der Podcast von ihm, 1A-Lage, der war ja in der ersten Staffel sehr auf Verbraucherthemen ausgerichtet. Und bei uns im Newsletter, wie gesagt, das ist halt dann eher B2B. Die Marschrichtung gewesen oder weiterhin auch. Und insofern war das schon mal Bedingung, hey, wenn neue Staffel, dann mehr auch in diese Richtung. Und hat er gemacht oder hat er gesagt, ja, haben wir sowieso vor, das hat schon mal ganz gut gepasst. Und ja, dann war eigentlich im Grunde sehr schnell klar, wir wollen das beide. Wir würden auch beide davon, das ist ja das Ziel, davon profitieren, indem wir die Reichweite gegenseitig uns verstärken und erweitern. Insofern, da ist auch null irgendwie jetzt 0 Euro geflossen in irgendeine Richtung, was man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, dass wir das promoten oder die uns irgendwas zahlen für eine Anzeige bei uns im Newsletter. Nein, gar nicht. Das ist ein gegenseitiges Geschäft sozusagen, also neutrales gegenseitiges Geschäft und wir hoffen dadurch beide zu profitieren. Und genau, so kam das zustande und also ich finde die Podcast von den beiden cool, wie sie es machen und aufziehen. Also ich habe bisher auch nichts Negatives gehört und denke auch, dass es bei den Lesern, bei unseren Lesern und bei den Hörern wiederum von den beiden auch gut ankommt.
Ja, das glaube ich ja auch. Also bei mir kam es gut an. Ich bin sowohl Leser von euch als auch Hörer von Ihnen und es kam aus beiden Richtungen bei mir gut an. Nun ist das Thema Podcasts ja, du bist ein Kommunikator, du bist ein Medienvertreter, du bist ein Medienprofi. Das Thema Podcast ist den Kinderschuhen entwachsen, ja, und bei uns in der Immobilienkommunikation ein echtes Trendthema. Wie bewertest du denn als Außenstehender das Thema Podcast auch in der Unternehmenskommunikation? Also es gibt ja immer mehr Unternehmen, die eigene Formate rausbringen und Co. Ist es nicht irgendwann einfach auch zu viel?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, mir ist es schon zu viel. Ja? Also ich habe mit dem Podcast angefangen, ich sag mal so intensiv vor 2 bis 3 Jahren. Müsst ihr jetzt lügen, ob es damals schon einen Immobilienpodcast gab? Weiß ich nicht. Also euren gab es, glaube ich, noch nicht. Ja, und ich weiß jetzt von anderen Medienhäusern gab es, meine ich, die sind auch jünger und nicht so alt. So, und es fing, meine ich, an, so vor 1,5 Jahren, da hat es wirklich geboomt. Und das letzte halbe Jahr extrem. Und also ich kenne jetzt ja fast kein PR-Unternehmen, was jetzt fachspezifisch unterwegs ist. Keine Agentur, die nicht einen eigenen Podcast hat. Die Medienhäuser haben welche, es haben Unternehmen selbst ohne jetzt Agenturunterstützung, auch eigene. Das Problem ist, finde ich, bei solchen, also ich tue mich schwer, ich muss ja irgendwie als Hörer auch denken, jetzt habe ich da einen Mehrwert in den News, eine Nachricht, die ich entweder jetzt meinetwegen privat oder vor allem bei mir jetzt auch beruflich, die ich nutzen kann, ne? wo ich denke, hey, das war jetzt cool, das erfahren zu haben. Und da habe ich doch bei einigen Podcasts meine Zweifel, weil da, ich sag mal so, die PR-Schiene doch ein bisschen stark gefahren wird. Und ich da denke, boah, also jetzt 1/2 Stunde hat er was erzählt über sein Unternehmen, wie toll es ist. Oh, da sehe ich dann den Mehrwert nicht so wirklich. Und das ist jetzt gar nicht, glaube ich, auf Immobilien alleine bezogen. Da fällt es mir halt auf, weil ich da sehr viel mehr anhöre. Wird andere Branchen genauso betreffen, aber also da frage ich mich immer, warum nicht, muss ich ja dann auch deinen Podcast dann wiederum lobend hervorheben. Du versuchst ja dann, und es gelingt dir auch gleichzeitig, mit den Leuten zu sprechen, aber eben keine PR-Blasen daraus zu hauen, sondern ja, dann über die Leute was zu erfahren, ja, Hintergründe zu liefern, offen mit denen zu sprechen, und da hat man das Gefühl, hey, ich habe da irgendwas mitgenommen. Und bei vielen anderen denke ich, nee, da habe ich jetzt nichts mitgenommen. Das waren 30 Minuten oder teilweise noch länger vergeudete Zeit, die hätte man auch in 5 Zeilen schreiben können, ja, oder lesen können. Und das ist dann ein bisschen schade, weil da steckt ja auch bei jedem Energie, meistens auch Geld und Zeit drin, und dann sollte man da doch zumindest eine Botschaft mitnehmen daraus, und das fehlt leider manchmal. Das ist mein Eindruck zumindest.
Okay, aber das ist, ich glaube, eine ganz wichtige Lektion, die vielleicht auch unsere Hörer, die ja häufig junge Unternehmen haben, aber auch in Geschäftsverantwortung größerer Unternehmen sitzen, dass man eben nicht nur einen Podcast macht, um eigene Inhalte irgendwie mal verbal zu verpacken und nicht nur schriftlich und das dann in die Welt hinaus zu pusten. Das,
ja, korrekt. Ich meine, also was mir da zum Beispiel fehlt, ja, also wo du schon darüber sprichst, warum denn auch nur Kunden dann einladen von Agenturen? Ja, also dann macht doch irgendwie irgendwelche Diskussionsrunden. Das finde ich jetzt auch im Zuge der ganzen Pandemie. Wahnsinnig viele Online-PKs, virtuelle Tagungen, Kongresse. Und da, also wenn ich mir dann immer aussuche, wo klinke ich mich rein, wo höre ich zu? Ne? Also dann schaut man, hey, okay, da spricht der und der, das könnte interessant werden. Und wenn es dann auch noch gut moderiert ist, wird es auch immer interessant. Hey, das kann ich als Podcast doch genauso machen. Mhm. Ja, warum wird es dann, also da kenne ich jetzt wenige, die das so handhaben. Die meisten haben dann halt 3 Leute aus dem gleichen Unternehmen, ja, wenn sie es unternehmensseitig machen, oder eben 3 Kunden. Ja, dann macht es doch mal irgendwie offener. Und dann, also das wird dann eine gewisse Dynamik reinbringen, und die vermisse ich halt. Und so als Tipp vielleicht mal. Ne? Also, ja, so.
Ja, ist ein sehr guter Tipp. Gilt ja aber für alle Kommunikationskanäle, die man hat. Gilt ja nicht nur für den Podcast.
Absolut. Ja.
Ja. Nun bist du beim Handelsblatt ja, also bei der Immobilienzeitung warst du ja sehr fokussiert auf einzelne Nischenthemen der Immobilienwirtschaft. Beim Handelsblatt bist du wieder freier unterwegs. Ein Thema, das du deswegen relativ neu bewertest und betrachtest, ist Digitalisierung, ja, der PropTech-Trend. In den letzten Wochen habt ihr sehr stark, insbesondere letzte Woche, also wir zeichnen heute am 13. Januar auf, insbesondere in der letzten Woche habt ihr wieder über das Thema Digitalisierung, PropTechs, Contexts und Co. geschrieben. Wie bewertest du denn als kritischer Beobachter an der Seitenlinie, ne, also die Thomas-Scharf-Rolle, die du eingenommen hast, die Digitalisierung?
Florian Kohfeldt, ne, aktuell.
Ich will da nicht korrigieren. Ich habe ja, also jetzt mal hier so ein kleiner Fun-Fact. Ich habe in einem Podcast Robin Dutt gehört, der über seine Bremer Zeit gesprochen hat.
Ja, die war alles andere als glorreich, aber wenn ich ehrlich bin, gab es auch in letzter Zeit wenig Werder-Trainer, die ich mit einer glorreichen Trainerkarriere und Laufzeit, Trainerzeit bei Werder verbinden möchte. Aber das wollen wir ja nicht auswalzen, hast du gesagt. Wir könnten da in der Tat noch Stunden drüber reden, aber vielleicht ein andermal.
Vielleicht ein andermal, genau. Aber lass uns mal über Digitalisierung reden. Ja, das ist deutlich glorreicher als vielleicht ein Robin Dutt bei Leverkusen, beziehungsweise bei Werder Bremen, Entschuldigung. Ja. Wie bewertest du Digitalisierung? Also ist es für dich ein, ich sag mal, Nischenthema oder hat es tatsächlich Fahrt aufgenommen, wie es immer prognostiziert wurde?
Ja, also ich glaube, Nischenthema, das ist es nicht mehr. Das ist ja, erstens ist es in aller Munde. Ne? Insofern finde ich es schon mal, kann es keine Nische mehr sein. Da wird es ja nur von einem Teil von der Branche irgendwie beackert oder im Rampenlicht stehen. Das tut es ja schon seit jetzt einiger Zeit doch auf einer recht breiten Basis. Du hast es eingangs erwähnt, also bei der IZ war ich jetzt absolut nicht der Digitalisierungsspezialist, das waren andere. Jetzt unter neuer Flagge widme ich mich dem Thema ein bisschen stärker, und zumindest jetzt mein frischer Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe durch unsere letzten Recherchen und Artikel, die wir geschrieben haben dazu, ist doch zum Beispiel jetzt das Thema Bauwirtschaft. Da tut sich doch einiges. Ne? Also zumindest auf der, ich sag mal, auf der Ideenseite und der Anbieterseite. Es gibt so viele, finde ich, gute Ideen und Lösungen, die da gerade in der Mache sind oder im Aufbau befindlich sind. Und er ist immer so verschrien, ne? Bauwirtschaft träge und nicht wirklich innovativ seit Jahren, immer der Vergleich gezogen zur Automobilindustrie, was da alles geschehen ist. Also ja, sehe ich auch so, aber es gibt viele Ideen, gute Ideen. Und die Frage ist halt, inwieweit die dann zu einer Verwirklichung kommen werden. Da bin ich selbst gespannt. Ich weiß auch nicht, wie der, oder ich weiß es nicht, habe keine Gewissheit, wie Corona das, ja, wie sich's auswirkt letztendlich, ob die Leute oder die Unternehmen dann sagen, hey, wir schauen jetzt noch stärker als vorher auf die Kohle und geben kein Geld für Innovationen aus. Das wäre natürlich, glaube ich, eine schlechte Entscheidung. Ich glaube, es wird in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube auch, dass der Druck, da was zu machen, nicht nur jetzt für die Bauindustrie, auch für andere Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, der ist enorm und der ist da. Der war die letzten Jahre nicht da. Da lief ja das Geschäft wie geschnitten Brot und dass niemand sich da irgendwie krummlegen musste. Geld verdient haben sie alle ganz gut, zumindest mein Eindruck. Also wer sich, glaube ich, mittel- bis langfristig da am Markt etablieren möchte, also von den sowieso schon jetzt etablierten Unternehmen, der also wettbewerbsfähig bleiben möchte, sagen wir es mal so, der muss was tun auf der Seite. Also der Druck ist da. Und ich vermute mal, durch Corona glaube ich eher, dass er sogar noch verstärkt wird. Und also da bin ich selbst gespannt. Ja? Also was ich sehe, und das ist dann wiederum so ein bisschen schade und bezeichnend, also richtig viel Venture Capital fließt da bisher nicht rein. Das, wenn wir dann über Finanzierungsrunden reden, also wenn ich dann mal eine gefunden habe, wo es dann, keine Ahnung, so ein mittlerer, einstelliger Millionenbetrag, das ist ja Wahnsinn, so viel. Da schaue ich nach USA oder woanders hin, das ist ja wirklich Kleckerbeträge, ne, was wir in Deutschland da reinstecken, das kann's nicht sein. Und deswegen, also da wird, glaube ich, einiges noch passieren, muss auch passieren. Und also ich bin gespannt, was da kommen wird, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Und ich glaube auch, by the way, also was ist ja, wo ich da wirklich die Spannung drin sehe, bisher sind es ja wahnsinnig viele Einzellösungen, die PropTechs haben, die für sich gesehen gut sind. Was spannend wird, besonders spannend wird, ist dann, wenn dann mal aus Einzellösungen Plattformlösungen werden. Und da, ich glaube, da braucht es einfach auch mal so eine Art Versuch und Pilot und dann auch den Mut, vor allem den Mut von etablierten Immobilienunternehmen zu sagen, wir machen das, wir stecken da jetzt mal richtig Butter rein und bauen da was und schauen, wie es funktioniert. Also ohne den Mut, innovativ zu sein und zu investieren, wird es nicht funktionieren.
Ja, das klingt tatsächlich sehr nachvollziehbar und es ist ein Punkt, ne? Viele Insellösungen machen aber noch nicht das Gesamtbild aus. Wer weiß, wo die Reise da hingeht, aber es gibt ja zunehmend auch Kooperationen. Aber das Thema scheint dich ja zu interessieren. Das heißt, wir können heute aufrufen, alle, die sich in dem Bereich engagieren, haut doch mal das Handelsblatt an. Die sind da offensichtlich an Neuigkeiten interessiert.
Ja, aber nicht nur, was das Thema betrifft. Ne? Neuigkeiten immer zuerst zu uns, ist doch klar.
Das ist total klar. Das würde auch keine andere oder das würde niemand anders handhaben. Was sind denn so Themen, bei denen du sagst, okay, das, also neben jetzt Digitalisierung, ESG ist ja auch so ein richtig hartes Thema, das unsere Branche betrifft. Was treibt dich denn jetzt gerade um? Also was sind so Themen, die dich einfach interessieren? Ja?
Also im Grunde will ich da gar nichts, ich mich gar nicht großartig beschränken jetzt, ne? Also interessieren tut mich eigentlich alles und ich höre mir wahnsinnig viel an, bin viel unterwegs, schaue mir viel an. Also was mich die letzten Jahre, ja, also nicht nur mich, wahrscheinlich viele andere auch begleitet haben, ist so das Thema Kommunikation, Image der Branche, Reputation. Ja? Das kriegt man ja gerade auf größeren Veranstaltungen, Kongressen immer wieder mal mit, dass da die Branche mit sich selbst ringt, sage ich mal. Also das Image ist ja immer noch, sagen wir es einfach so, schlecht, bis etwas besser geworden in den letzten Jahren. Selbst verschuldet aus meiner Sicht, das negative Image haftet an der Immobilienbranche hartnäckig. Man versucht da entgegenzuwirken. Wenn man sich gewisse Entwicklungen anschaut, ist es absolut nicht gelungen, eher das Gegenteil. Und ich verstehe es nicht so recht, ne? Weil also einmal ist es doch relativ, sollte es relativ einfach sein, durch auch eine vernünftige Kommunikation auf der Seite, da eben keine Eskalation zuzulassen, wie es in Berlin der Fall ist seit Jahren. Also ich glaube, da wurden viele Fehler gemacht. Und ich glaube auch, dass da im Grunde durch ganz einfache Möglichkeiten letztendlich da noch viel gut zu machen ist. Ja? Also was bei mir mal so hängen bleibt oder hängen geblieben ist, sind dann so Sachen wie, wenn man sich mit der Wohnungsfrage beschäftigt, Wohnungsknappheit, steigende Mietpreise und dann die ganze Diskussion mit Mietpreisbremse und Deckel, da hieß es ja am Anfang, also habe ich zumindest immer nur das Argument gehört von der Branche, was da das Einzige, was helfen kann, ist bauen, bauen, bauen. Das hat sich so in den Kopf eingebrannt, genauso wenn es dann wieder hieß, negatives Image, ja warum, das sind die wenigen schwarzen Schafe in der Immobilienbranche, ey komm, also das ist doch nicht wirklich sich mit der Situation auseinandersetzen, also das habe ich echt vermisst und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, was man hört, sind immer, ich will nicht sagen Lippenbekenntnisse, aber von einzelnen wenigen, die sagen, die sprechen es auch deutlich an, auch auf Veranstaltungen, wir müssen was tun. Nur so wirklich erkennen, dass da was getan wurde, kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Aber das könnte auch daran liegen, dass man das zu lange dieses Mantra mit Bauen, Bauen, Bauen und den schwarzen Schafen sich so im Kopf festgesetzt hat. Das kriegt man so schnell nicht los. Also ist zumindest mein Empfinden. Vielleicht siehst du das anders. Keine Ahnung. Ich meine, du warst ja auch in deiner vorherigen Situation jobseitig ja auch ganz eng dran. Ja, und kannst ja du mal was erzählen dazu.
Das machen wir später. Ihr geht nicht um mich, aber bauen, bauen, bauen ist mir tatsächlich ein Begriff, ja.
Okay.
Du hast vollkommen recht. Und lustigerweise ist das sogar schon die zweite Hausaufgabe, die du den Immobilienkommunikatoren hier aufgibst. Neben der, ich sag mal, sehr stark Eigen-PR oder Eigen-PR getriebenen Unternehmenskommunikation sollte man auch hier schauen, dass man vielleicht durch eine ehrliche und offene, transparente Kommunikation auch den Ruf der Gesamtwirtschaft wieder verbessert. Ja, das ist absolut eine Mammutaufgabe. Also finde ich richtig.
Und vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, was mir noch aufgefallen ist oder so bewusst geworden ist. Ne? Also wenn es um das Thema Kommunikation geht, jetzt gar nicht unbedingt Unternehmen, Medienvertreter, Öffentlichkeit, lass mal nur Kommunikation, Mieter, Eigentümer. Also bezogen jetzt auf den Wohnungsmarkt vor allem. Ja? Wo ja vieles im Argen liegt, ist zumindest mein Eindruck. Es ist doch echt bezeichnend, und da können wir wieder den Bogen schlagen zur Digitalisierung, dass eigentlich junge Unternehmensgründer, Startups, teilweise ja branchenfremde, ja? dass es an denen lag die Kommunikation zwischen Mieter und Vermieter mal so, ja, ich würde mal sagen, zu etablieren mit modernen digitalen Tools und Möglichkeiten. Also überhaupt auf die Idee zu kommen, hey, da stimmt irgendwas nicht, das wurde bisher total vernachlässigt, da können wir einen Mehrwert liefern. Ist doch bezeichnend, dass dann Jungunternehmer, die aus einer anderen Branche kommen, von der Uni, feststellen, oh, da wurde lange Jahre wurde da gar nichts getan, jetzt gehen wir die Sachen mal an. Also da hätte aus meiner Sicht ja auch, vielleicht tue ich jetzt einigen Wohnungsunternehmen Unrecht, die das schon vor langer Zeit auch schon gemacht haben. Aber mein Eindruck ist, dass da gerade, also mein Eindruck ist, dass da nicht viel passiert ist. So.
Ja.
Jetzt kriege ich böse Anrufe wahrscheinlich, wenn der Podcast draußen ist.
Die hast du auch verdient, ja.
Ah, okay, gut. Nee, dann ist er in Ordnung.
Aber das sind sehr wichtige Punkte, ja. Also es ist eine kommunikative Herausforderung, die wir zu meistern haben. Da sind auch alle gefragt. Ne? Das dürfen auch dann eben nicht solche Plattitüden sein, à la bauen, bauen, bauen. Wenn, dann müssen wir schon irgendwie Lösungen präsentieren für die Wohnungsknappheit, an denen wir auch selbst arbeiten müssen. Also wir dürfen nicht auch immer den schwarzen Peter in Richtung Politik schieben oder in Richtung, weiß nicht, öffentliche Hand
genau. Und Co. Aber da vielleicht, so klar, ich meine, auch da funktioniert da vieles nicht richtig. Ne? Ich will ja jetzt nichts schönreden und sagen, die Immobilienbranche ist da der Einzige, der was ändern muss, damit es besser wird. Die Einzigen, die was ändern müssen. Nee, Politik mit Sicherheit. Also jetzt kann ich jetzt das Schnellste, was da einem einfällt, ist immer Berlin, Mietendeckel, wie das verhunzt wurde sozusagen und schlechtes Instrument, um irgendwas zu regulieren. Das ist klar. Also was mir da auch noch viel mehr einfällt, ist eigentlich die Möglichkeiten, die man jetzt hat. Vor allem dann wieder auf der Immobilienbranchenseite. Also mit Möglichkeiten meine ich, wenn dann schon mehr bauen, ja, dann noch bitte auch besser bauen.
Ja.
Oder wie es letztens ein Interviewpartner von mir sagte, schöner bauen.
Ah ja, der Gero Bergmann, das habe ich gelesen.
Ja. Okay, hast du es gelesen? Okay, er kann ja, man ja beim Namen nennen. Hallo Herr Bergmann, Sie freuen sich jetzt bestimmt, dass Sie erwähnt werden. Nein, aber er hat ja recht, ne? Aber das ist genau das, was ich meine. Und er hat es mit unserem Gespräch nicht zum ersten Mal gesagt. Das hat er auch schon vor einem Jahr gesagt oder noch länger her. Aber es ist einer der wenigen, die es echt beharrlich tun. Und das finde ich gut. Aber ich habe ihm auch gesagt, Herr Bergmann, Sie sagen das, finde ich ja gut, aber ich habe bisher wenig gesehen. Also, das zeigt doch auch, und da hat er nicht gesagt, dann sind Sie blind, Herr Katzung, sondern hat wahrscheinlich, wird er mir gesagt haben, ja, da ist bisher auch zu wenig geschehen. Und ich sag mal, jetzt hat man doch, also wenn man es ernst meint als Immobilienbranche, da was zu tun, also kulturell was zu tun, schöner zu bauen, ästhetischer zu bauen, was für die Gesellschaft zu tun, im Zweifel mal auf einen Prozentpunkt oder meinetwegen 50 Basispunkte Rendite zu verzichten, aber da soziale Verantwortung zu übernehmen, wie er auch immer sagt, Thema ESG, ja, boomt ja total, alle sind scharf drauf, Investoren auch. Das ist doch eine ideale Möglichkeit, auch nach außen zu signalisieren als Immobilienbranche, hey, wir übernehmen jetzt die Verantwortung, proaktiv, bevor die EU es alles vorgibt, wie es zu machen und zu tun ist, wir geben jetzt mal richtig Gas. Und jetzt nicht von wegen, und das eben, also das dann bitte auch nicht wiederum, also plakativ nach außen und dann Stichwort Greenwashing, ne? Wir machen mal und tun mal so, als ob. Ehrlichkeit, was du vorhin gesagt hast, offen kommunizieren, transparent und da genauso. Da hat man doch eine geniale Gelegenheit, jetzt zu sagen, hey, jetzt tun wir was dafür.
Ja, mal so, ja. Klar, ist auf jeden Fall, das wäre eine Möglichkeit, um jetzt unsere Reputation nachhaltig auch zu verbessern. Da bin ich voll bei dir. Ja. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Zeit ist kostbar und ich glaube, wir haben jetzt schon überschritten, aber es ist auch so spannend, ja. Man weiß gar nicht, wann man aufhören soll. Ich stelle fest, die Immobilienkommunikation hat Hausaufgaben von dir bekommen. Ivana hat die Hausaufgabe bekommen, doch jetzt mal eine Gesamtheit und eine ganzheitliche Plattform für alle zu bauen, gerne gemeinsam mit Mitstreitern. Das gebe ich auch gleich weiter. Du bist ja ein Hörer von uns und normalerweise würde ich dich an der Stelle entlassen. Du weißt aber auch, ich muss hier noch so ein paar Kicker mitgeben. Wir haben wieder etwas rumgekramt und also erstens muss ich mal sagen, du warst auf dem besten Wege, Tischtennis-Profi zu werden. Und du hast sogar im Mix gegen Timo Boll gespielt.
Ja.
Der hat dich ganz schön nackig gemacht, hast du gesagt, ne?
Oh, furchtbar. Ja. Willst du noch mehr davon erfahren oder?
Naja, also das ist jetzt, irgendwann ist der Schampunkt erreicht. Ja? Selbst Timo Boll hat gegen dich im Tischtennis gewonnen. Also wie gut kannst du schon gewesen sein? Aber mal ehrlich, du warst fast Hessenmeister in deiner Jugend und du hast offensichtlich ein sehr gutes Händchen dafür. Das kann man sogar beim Tischtennis ganz gut so verwenden.
Ja, das braucht man auch.
Diese Metaphorik, ja, das glaube ich auch. Aber viel spannender fand ich deine Hochzeit.
Jetzt werden Dinge ausgekramt, das ist ja.
Also, ja. Das war, vielleicht können wir ja mal über deine Hochzeit sprechen.
Uff, das geht jetzt ja sehr ins Private, aber ja, mein Gott, können wir? Was willst du wissen?
Timo Chamler hat über seine Hunde gesprochen. Viel privater geht es ja gar nicht.
ja.
Du hattest eine sehr gut durchgetaktete Hochzeit. Und zwar ohne Frau durchgetaktet.
Ja, ungewöhnlich, ne? Normalerweise ist ja die Frau, nimmt da alles, das Heft in die Hand, sagen wir mal so, und plant alles durch. Bei uns war es anders. Also, ich hatte in meinem Leben viele schöne Hochzeiten als Gast und Trauzeuge erlebt. Die waren alle toll. Die waren auch teilweise pompös, ja. Ich dachte für mich, ich will's anders. Also anders als so das Klassische. Und ich dachte, hey, ich mach's mal ganz anders und ich mach's so sehr anders, dass ich selbst meine Angetraute, dass ich selbst die damit überrasche. Also wirklich überraschen. Es wusste keiner. Meine Frau wusste es nicht, dass ich alles schon geplant habe. Also habe ich sie quasi, als ich einen Antrag gestellt habe, war alles schon eingetütet, Standesamt, Termin stand, Feier, Termin stand, Örtlichkeit stand. Und sie musste nur noch Ja sagen. Hat sie auch gemacht, glücklicherweise. Ja, das war ganz gut. Und fand es irgendwie cool, wie ich das gemacht habe. Und dann war natürlich dann die Idee, okay, wenn wir das schon so anfangen, dann ziehen wir es doch durch und informieren auch keine Verwandte und keine Freunde über die Festlichkeit. Das haben wir dann auch durchgezogen. Das heißt, zum Standesamt, da war dann die engere Familie da. Also wir mussten natürlich, jeder musste, ich glaube, hat eine Person auf beiden Seiten involviert, sonst hätte es daran gescheitert, dass manche gar nicht gekommen wären, weil sie gedacht haben, ach, so ein Frühstücksbuffet da im Ausflugslokal, boah, wenn sie von weiter her kommen, passt nicht so recht in den Kram, ne? Dann kommen sie vielleicht gar nicht. Also wir mussten da gucken, dass wir dann doch alle mit reinkriegen. Also viele wussten es nicht. Mein Trauzeuge wusste von nichts. Der kam da in kurzen Hosen und T-Shirt und war völlig perplex, als dann die Musik anging und meine Frau im Hochzeitskleid auftrat. Und er hat noch gesagt, Glück gehabt, weil er hat irgendwie vor einer Woche seinen Ausweis verloren, sein Portemonnaie. Und den musste er nachbestellen, so wie ich es verstanden habe, und er hat dann gerade an dem Tag den wiederbekommen. Ja? Also ohne Ausweis als Trauzeuge kannst du nicht unterschreiben. Haben wir Glück gehabt. Ja, und dann abends zur Feier, es war am gleichen Tag, war noch die Party angesagt, haben wir als Geburtstagsfeier getarnt, mit doch einer gewissen Anzahl von Gästen, ich glaube, wir waren 60, 70, 80 Gäste. Ja, wie soll ich sagen, in der Kneipe in Wiesbaden, klingt jetzt nicht nach einer Hochzeitsfeier, aber soll es ja auch nicht gewesen sein. Wir wollten einfach eine Party haben. Eine Party, wo sich jeder wohlfühlt, wo auch keiner da irgendwie mit Shishi und Schnickschnack ankommt, sondern eher richtig gefeiert wird. Ne? Bis morgens um 5 haben wir auch gemacht. Ja, und als dann die Leute reinkamen und wir hatten in so einer Ecke, hatten wir so quasi unseren Gabentisch, Hochzeitstisch, auch als entsprechend Hochzeitstisch geschmückt mit ein bisschen Luftballons und der ganze Kram, noch ein Foto von der morgendlichen standesamtlichen Feier, haben wir direkt ein Foto ausgedruckt, hingestellt von uns, Hochzeitsfoto, und die Leute kamen rein und erstmal Augen offen, was ist denn hier los? Ja? Ich dachte, das ist eine, habt ihr, was ist denn hier? Oh. Und also wirklich völlig baff, bis die gerafft haben, ey, das ist ja jetzt, wollt ihr uns verarschen, ihr habt geheiratet, wann, heute Morgen, das gibt's ja gar nicht. Allein dieser Moment, und den haben wir dann wirklich an diesem Abend 60, 70 Mal gehabt. Ja, geil. Ja, also das werde ich nie vergessen. Und dann einfach auch eine richtig geile Party gehabt. Also kurzum, es sollte was Besonderes sein. Das war's. Das bleibt bei allen in Erinnerung, bei uns sowieso und bei unseren Gästen, glaube ich, auch. Und das war schön, muss ich sagen. Kann ich jedem nur empfehlen. Wer irgendwie Bock hat auf was anderes als das Traditionelle, der kann sich überlegen, ob er mal sowas machen möchte. Ich kann Tipps geben in der Organisation und im Durchlauf. Genau, ja, das war die Geschichte.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist mal eine alternative Form der Hochzeit. Und weiß gar nicht, ob das immer bei den eigenen Eltern und Schwiegereltern so gut ankommt. Aber
ja.
Aber ihr sollt ja Spaß haben und es klingt auf jeden Fall so, als ob ihr den Spaß hattet. Und wenn ihr da einen Haufen fragende oder erstaunte Gesichter seht, dann ist das ja wirklich den ganzen Aufwand wert. Ja, lieber Nick, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Nachdem du uns so viele Hausaufgaben aufgegeben hast, gebe ich dir noch eine Hausaufgabe auf, nämlich bleib gesund. Gib Vollgas mit dem Handelsblatt. Ich glaube, viel besser kann der Ruf zwar gar nicht werden vom Handelsblatt, aber demnächst werdet ihr wahrscheinlich eine noch größere Rolle spielen in der Immobilienwirtschaft und der Berichterstattung. Dafür wünsche ich euch alles Gute, viel Kraft und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst auch mal wieder physisch wieder. Es steht da noch so eine Wette offen. Ja, also eigentlich müssten wir euch Äppler ausgeben, beziehungsweise umgedreht.
Ah, oh, da war was, ne? Richtig. Ja, genau. Ich habe auch dran gedacht. Also erstmal danke für deine guten Wünsche. Natürlich das Gleiche an dich auch. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen hier. Auch wenn es virtuell war, und freue mich tierisch drauf, das demnächst dann mal physisch nachzuholen.
Also bis bald, danke.
Danke, bis dann, ciao.